Ja, guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Und ich habe euch meine Predigt mitgebracht zu Hoffnung, weil Jesus lebt. Ich weiß nicht, wie es euch gerade so geht. Unsere Schlagzeilen sind voll von Berichten über die bevorstehende Bundestagswahl. Unsere Regierung ist aufgrund vieler Probleme zerbrochen und in dem Wahlkampf wirkt es manchmal nicht so sehr nach Kampf aus, sondern eher, dass die Parteien sich lieber zerfleischen. Jedenfalls scheint es mir manchmal so. Mir fällt es an dieser Stelle extrem schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, wie es an eurer Stelle so geht. Vielleicht ist es deshalb sinnvoller, diese ganzen Parteiprogramme ja einfach miteinander zu vergleichen und dadurch sich eine eigene Meinung zu bilden, um da wirklich auch gut wählen zu können. Zum Glück gibt es so einige Hilfsmittel, auch elektronische, wie zum Beispiel so ein Wahl-O-Mat, der für einen vielleicht schon manche Sachen mit voraussortiert, bei denen wir wenigstens ein paar Dinge vergleichen können. Als ich so dran saß und mich mit der Politik so ein bisschen auseinandergesetzt habe, bin ich über einen Artikel gestoßen, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und zwar stand folgende Schlagzeile über diesen Artikel, den ich zu meiner Schande zugeben muss, nicht mal gelesen zu haben. Aber dieser Artikel, diese Schlagzeile hat mich echt gepackt. Dort heißt es: Hoffnung auf einen Politikwechsel ist trügerisch. Manche werden sich die Augen reiben. Das ist mal eine harte Aussage. Und was mich daran so zum Nachdenken gebracht hat, ist diese Schlagzeile, weil sie irgendwie damit vermittelt, wir setzen in irgendwelche Parteien unsere Hoffnung. Hoffnung, dass etwas anderes entstehen wird, aber dass sich vielleicht manches gar nicht so erfüllen wird. Jedenfalls so, dass man sich hinterher vielleicht die Augen reiben muss, weil man verdutzt dasteht und nicht mehr weiß, was denn gerade so passiert ist. Besonders an dieser Schlagzeile hat mich das Wort Hoffnung gepackt. Hoffnung, wir gebrauchen es oft, aber manchmal wirkt es für uns so etwas vage. Was ist denn genau Hoffnung? Und so habe ich mal etwas nachgeschaut und ein paar Definitionen angeschaut. Dort heißt es: Hoffnung ist ein Vertrauen in die Zukunft, eine Zuversicht, ein Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. Aber Hoffnung ist oft auch verbunden mit positiven Erwartungen, die jemand in jemanden oder in etwas hineinsetzt. Als ich so weiter recherchiert habe, was Hoffnung ist, ist mir ein Beitrag von einem Psychologen über den Weg gelaufen, der beschreibt Hoffnung anhand der Lotterie. Man hofft in der Lotterie optimistisch auf einen Gewinn, obwohl er eigentlich unverfügbar ist und nicht in der eigenen Hand liegt. Genauso wirkt es vielleicht bei der Bundestagswahl. Wir hoffen auf etwas Positives von der neuen Regierung, aber so richtig in unserer Hand liegt sie eigentlich nicht. Natürlich, wir können wählen gehen, wir haben da Mitbestimmungsrecht, aber wir haben keinerlei Garantien, dass die Partei, die wir wählen, nachher das Ganze auch so umsetzen wird, wie sie es uns verkündigt. Und so kann es dazu kommen, dass wir vielleicht nachher uns die Augen reiben werden oder in der nächsten Wahl jemand anderes wählen werden. Aber ich will jetzt nicht über unsere aktuelle Politik reden, sondern über unser heutiges Thema. Hoffnung, weil Jesus lebt. Und ich habe mir diese Frage gestellt, ist diese Hoffnung, dass Jesus lebt, auch so vage wie unser politischer Wandel? Ich bin über folgenden Vers gestoßen. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es folgendes: Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Kurz zusammengefasst, Glaube ist Hoffnung, welche sich erfüllt und wovon man überzeugt ist. Und dabei wird es spannend, da die biblische Hoffnung etwas ganz anderes ist wie unsere heutige Hoffnung. Ich habe es schon gesagt, unsere heutige Hoffnung bezieht sich oft auf einen emotionalen Zustand, eine Sehnsucht nach etwas, dessen Eintreten oftmals ungewiss ist. Wie ich schon sagte, ich hoffe, dass ich in der Lotterie gewinne, aber sicher bin ich dem Ganzen mir nicht. Die biblische Hoffnung hingegen ist eine Gewissheit, dass sich etwas erfüllen wird. Ein gespanntes Warten auf etwas, das sicher eintreffen wird. Verheißung und Zuspruch sind hier die wichtigsten Ausdrucksformen. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, wer an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben und wird nicht verloren gehen, dann bedeutet das, dass wir eine sichere Hoffnung haben. Eine Hoffnung, dass das eintreten wird, was Jesus hier verspricht. Wenn es nun hier heißt, der Glaube ist Rechnen mit Erfüllung dessen, worauf man hofft, dann bedeutet es hier, dass der Glaube unser Fundament für unsere Hoffnung ist. Und wenn ich darüber nachdenke, erscheint das auch irgendwie logisch. Denn Glauben bedeutet ja schließlich, dass ich Vertrauen in etwas habe. In etwas, das unsichtbar scheint. Und auf diesen Glauben kann ich dann auch meine Hoffnung setzen. Und dieses Unsichtbare, was hier beschrieben wird, ist Gott. Erst wenn wir an Gott glauben, können wir unsere Hoffnung in seine Zusagen setzen. Unsere biblische Hoffnung ist damit nicht nur ein Traum, etwas, in das wir blind hineinhoffen, sondern sie ist in Gott verankert. Allerdings muss ich zugeben, ist unser Glaube nicht immer stark. Wir sind überzeugt von unsichtbaren Dingen, heißt es hier. Nur so überzeugt ist man vielleicht gar nicht. Manchmal fühlt sich der Glaube doch eher wie ein blinder Sprung ins Ungewisse an. Ähnlich vielleicht mit der aktuellen Politik. Wird das, worauf wir hoffen, wirklich eintreffen? Oder werden wir uns nachher die Augen reiben, weil doch alles ganz anders ist? Hier kommt unser Thema ins Spiel. Hoffnung, weil Jesus lebt. Wir dürfen glauben, wir dürfen hoffen und überzeugt sein von unsichtbaren Dingen, weil Jesus lebt. Und uns diesem Thema noch tiefer zu nähern, möchte ich euch mit in die Bibel schauen, und zwar eine Person anschauen, die das ganz praktisch erlebt hat. Und zwar Thomas. Thomas, der Jünger Jesu, der neue Hoffnung findet, weil sich sein Glaube verfestigte. Der erlebte, dass Jesus lebt und es kein blindes Hoffen mehr war. Aber zuallererst, wer war dieser Thomas? Dieser Thomas, der Jünger Jesu. Das Interessante ist, wir wissen eigentlich nicht viel über ihn. Wir wissen, dass er entschlossen war, Jesus zu folgen. Er lernte ihn kennen, er wird als einer der 12 Jünger beschrieben. Und wir lesen zuallererst in Johannes 11, Vers 16 von ihm. Dort spricht er und zeigt seine Bereitschaft, mit Jesus mitzugehen und sogar mit ihm in den Tod zu gehen. Doch als kurze Zeit später Jesus über seinen Tod, seine Auferstehung und die Himmelfahrt spricht, sagt Thomas Folgendes. Wir wissen doch noch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Trotz der vielen Wunder, trotz dem, dass er mit Jesus lebte, mit ihm unterwegs war, begann er zu zweifeln und sich die Augen zu reiben. Was seine vorherigen Erwartungen war, wissen wir nicht so richtig. Wir wissen nicht viel über ihn, aber wir merken an dieser Stelle, sein Glaube war irgendwie nicht ganz so tief. Und seine Hoffnung hatte einen Knacks bekommen, weil er noch nicht so alles verstand. Der Höhepunkt dieser Zweifel dieses Thomases finden sich in der Kreuzigung und Auferstehung. Dort wird Thomas eigentlich nicht mal richtig beschrieben. Aber wir wissen, dass er nicht mit Jesus am Kreuz hing. Und damit entdecken wir, dass er eigentlich nicht bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen. Seine Hoffnung ist irgendwie ins Leere gelaufen. Doch dann steht Jesus wieder auf. Jesus besiegt den Tod und erst begegnet er Maria und den ersten Jüngern. Ich stelle mir gern vor, wie begeistert diese Jünger gewesen sein müssten. Als sie Jesus erblickten, als sie ihn entdecken durften, die Nägelmale fühlen durften und sehen konnten, dass Jesus wirklich lebt. Doch in Johannes 20 wird berichtet, dass einer der Jünger nicht dabei war. Und das war dieser Thomas. Vermutlich sind die Jünger völlig ausgeflippt. Haben Thomas erzählt, was sie erlebt haben. Von dieser krassen Begegnung mit Jesus. Als wären sie bei dem besten Rockkonzert gewesen, das es jemals gab. Oder die beeindruckendsten der Veranstaltungen, die sie je erlebt haben. Aber Thomas, der kann das Ganze nicht so richtig glauben. Denkt, sie übertreiben, sind zu enthusiastisch oder ihre Vorstellungskraft hat ihnen einfach ein Schnippchen geschlagen. Die Nachricht, dass Jesus lebt, war für ihn nicht begreifbar. Thomas' Glaube hatte an dieser Stelle einen sichtlichen Riss bekommen, so sehr, dass es ihm schwerfällt zu glauben. Und das wirkte sich auf seine Hoffnung aus, so sehr, dass er es nicht begreifen konnte. Und so sagte er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas kann es einfach nicht glauben. Für ihn war das ganze Geschehen mehr wie ein schlechter Traum, aus dem er aufgewacht ist und seine Augen reiben musste. Es schien für ihn so, als hätte er seinen Glauben und seine Hoffnung auf falsche Fundamente gestellt. Doch dann wird es spannend. Jesus kommt auch zu ihm. Als die Jünger wieder versammelt waren, kommt Jesus und liefert Thomas den Beweis. Er lässt ihn seine durchbohrten Hände fühlen. Er lässt ihn seine Seite fühlen, an der der Speer eindrang. Und er sagt zu Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und was passierte? Thomas glaubte. Er sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Es wirkt so, als wären seine Zweifel verflogen. Er konnte glauben und hatte neue Hoffnung gefunden, eben weil Jesus lebt. Hoffnung, die auf einen korrigierten und einen erneuerten Glauben fußte. Er fand neue Hoffnung, weil er diesen Beweis bekam. Er durfte Jesus anfassen, weil Jesus lebt. Hoffnung durch einen korrigierten Glauben. Doch wie sieht das heute bei uns aus? Glauben wir auch, dass Jesus lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen? Jesus sagt an dieser Stelle etwas sehr Spannendes. Er sagt, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Heißt das, wir sollen ein blindes Vertrauen in Gott haben? Brauchen wir einen solchen Glaubenssprung, den Thomas eigentlich nicht mal selber schaffte? Glauben wir ohne jede Vernunft? Nein, das ist an dieser Stelle nicht gemeint. Wir werden nicht herausgefordert, blind zu vertrauen. Blind zu glauben, es uns vorzustellen, dass es wahr ist und dann auch existiert. Sondern Thomas hatte auch seine Probleme im Glauben, obwohl er Jesus sehen durfte. Jesus meint vielmehr, wir können auch heute glauben, ohne einen blinden Glaubenssprung zu machen, weil wir in einer anderen Zeit leben und Gott uns gute Gründe gegeben hat, ihm zu vertrauen. Wir müssen uns nicht heute später die Augen reiben und feststellen, dass alles anders ist. Der Hebräerbrief bringt es sehr treffend auf den Punkt. Er beschreibt, wir sind überzeugt von Wirklichkeiten. Oder, um es in Luthers Worten zu sagen, wir zweifeln nicht an dem, was man nicht sieht. Unser Glaube und unsere Hoffnung sind in Jesus verankert. In dem, was Gott versprochen hat und einhalten wird. Und das ist nicht immer sichtbar, aber erlebbar und beruht auf Tatsachen. Und das sind die Maßstäbe. Das sind die Tatsachen, welche wir herauszufinden haben, herauszufiltern haben und sie in unserem Leben zu integrieren und daran festhalten zu können. Wir glauben nicht an Fake News, sondern an Wahrheiten. Und deshalb können wir Glauben und Hoffnung haben, weil Jesus lebt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Doch was für Wirklichkeiten sind das, die der Hebräerbrief hier nennt? Was für Dinge lassen uns nicht zweifeln, obwohl wir nichts sehen? Was für Tatsachen korrigieren auch manchmal unseren Glauben und stellen ihn wieder auf die richtigen Fundamente, damit wir Hoffnung haben können? Ich möchte euch hier kurz 4 Punkte zeigen, die mir persönlich in meinem eigenen Leben wichtig wurden, die manchmal meinen Glauben verfestigen und manchmal auch korrigieren. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht, mit dem ich das euch etwas näher bringen will. Und zwar ein Bild von einer meiner größten Leidenschaften. Und das ist das Skifahren. Im Skifahren gibt es eine Methode, die nennt sich alpines Fahrverhalten. Diese Methode müsst ihr jetzt nicht ganz verstehen, darum geht es mir gar nicht, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen, wie ich diese Methode, diese Technik lernen durfte. Ich war 2017 eine Zeit lang auf dem Pauenhof als Skilehrer oder eine Art Skilehrer. Und da durfte ich diese Technik nochmal intensiver erkennen und ja, mir begreifbar machen. Diese Technik ist für jeden Skifahrer eigentlich das Grundgerüst, um wirklich gut Skifahren zu können. Und wie ich diese Technik erlernen durfte, zeigt mir ganz viel darüber, wie wir Tatsachen haben, wie Gott uns manche Dinge zeigt oder was er uns als Hilfe mitgibt. Und diese 4 Dinge möchte ich euch jetzt näher bringen. Zum einen eine Offenbarung durch andere. Die Technik des alpinen Fahrverhaltens wurde mir nämlich nicht durch Ausprobieren begreifbar und bewusstbar, sondern dadurch, dass andere sie mir gezeigt und erklärt haben. Denn das Spannende ist, dass diese Technik ein Stück weit gegen unsere Instinkte geht. Ich habe mir euch so ein Bild mitgebracht von dem alpinen Fahrverhalten und das Interessante ist, dass die Knie und die Hüfte zum Berg gehen und man den Oberkörper ins Tal strecken muss. Und wer mag es schon, seinen Oberkörper im steilen Gebiet ins Tal zu strecken? Und so war es auch für mich. Auch ich brauchte jemand, der mir das zeigen musste. Zeigen musste, dass da noch mehr ist. Und so ist, glaube ich, auch Gott. Gott offenbart sich. Und er zeigt uns, dass wir glauben können. Wir brauchen Jesus, in dem sich Gott als Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung präsentiert. Im 2. Thessaloniker 2, Vers 16 heißt es dazu, wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat. Gott ist es, der uns Liebe, Trost und Hoffnung geben will. Nicht, weil wir ihn suchen, sondern er uns sucht. Und das eben in Jesus Christus. Jesus ist der Grund unseres Glaubens und unseres Hoffens, weil wir in ihm Gott erblicken dürfen, auch wenn wir ihn heute nicht mehr anfassen können. Und so kann eben auch Jesus sagen, glückselig sind all die, die nicht sehen, sondern glauben. Wir können ihn nicht anfassen, ihn nicht mit unseren eigenen Augen sehen, aber wir können ihn auch heute weiter erleben. Wir können ihn entdecken. Er verspricht, bei uns zu sein. Er lässt uns durch den Heiligen Geist seine Liebe erfahren. Und er kann uns auch in unserem Glauben in die richtige Richtung drücken, auch dann, wenn wir es nötig haben. Und in all dem verspricht er, bei uns zu sein. Gott ergreift zuerst die Initiative. Gott ist da. Er lässt die Hoffnung in uns wachsen, die es ermöglicht, nicht klein beizugeben, auch wenn sie herausgefordert ist. Hoffen, auch wenn nicht alles gut ist. Hoffen, wenn es auch manchmal schwerfällt. Gott schenkt uns eine Hoffnung, die durchhalten wird. Etwas Zweites durfte ich an dieser Technik noch entdecken. Und zwar Zeugen. Wenn man auf die Piste schied, auf die Piste heute schaut, auf die Skipiste, dann entdeckt man jede Menge Leute, die mit dieser Technik fahren. Sie sind Vorbilder. Sie sind Zeugen dafür, dass diese Technik wirklich funktioniert. Und tatsächlich ist es so, dass die guten und schnellen Skifahrer alle mit dieser Technik fahren. Die alpine Ski-WM ist jetzt eigentlich schon rum. Und man konnte gerade an diesen Skifahrern am besten entdecken, wie diese Technik doch auch sie hält. Ähnlich sind Thomas und die Jünger auch Zeugen für uns heute. Zeugen ihres Glaubens für uns. Sie sind Vorbilder. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, mit der Geschichte von Thomas will nämlich nicht sagen, dass wir Jesus heute anfassen müssen, um zu glauben, sondern er schreibt kurz direkt danach, nachdem Jesus das gesagt hat, Folgendes. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Thomas und die ganze Geschichte, das ganze Evangelium sind aufgeschrieben, damit wir heute glauben können, auch wenn wir Jesus nicht sehen. Sie sind Zeugen für uns, Zeugen, denen wir vertrauen und glauben können. Zeugen, die mit ihren Worten damals uns auch heute die Möglichkeit geben, unseren Glauben auf gute Fundamente zu stellen oder unsere Hoffnungen wieder korrigieren zu können. Gott mutet es uns zu, dass wir den Jüngern und den ersten Christen Glauben schenken und deshalb ihm vertrauen. Und das können wir. Es gibt zig Beweise, so unglaublich viele Argumente, warum wir diesen Jüngern und den ersten Christen als Zeugen glauben sollten. Ich könnte jetzt jede Menge darüber erzählen, aber dafür würde jetzt uns die Zeit nicht reichen. Deshalb vertraut darauf. Entdeckt, dass diese Menschen für uns Zeugen sind. Und auch heute haben wir noch andere Menschen, die für uns Zeugen sind. Ein Gerhard, der weiß, wo er hingeht. Oder andere Glaubensgeschwister, die für uns zeigen, dass Gott da ist. Dass wir an ihm festhalten dürfen. Wie er uns Vertrauen, Frieden und neue Hoffnung schenkt. Denn auch wir sind heute miteinander unterwegs. Und wir haben solche Zeugen, die auf Jesus hinweisen. Aber noch etwas Drittes durfte ich auf dem Tauernhof lernen. Und zwar diese ganze Technik. Ich musste sie studieren, theoretisch verstehen und jede Menge darüber lernen. Es gibt jede Menge Informationen über dieses alpine Fahrverhalten. Wie es funktioniert, wie man es erlernen kann. Und so war auch unsere Aufgabe auf dem Tauernhof als Skilehrer, das theoretisch zu verstehen. Und wir mussten einige Videos oder auch verschiedene Texte dazu lesen. Genauso hilft uns heute die Bibel, unseren Glauben und unsere Hoffnung zu stärken, indem wir sie lesen und studieren. In Römer 15, Vers 4 heißt es, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Die Bibel ermutigt uns, Gott mehr zu verstehen, unsere Hoffnung zu festigen. Die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern sie wurde für dich und für mich, für uns heute auch geschrieben, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir die Möglichkeit haben, unseren Glauben korrigieren zu können, damit wir Hoffnung haben. Damit wir uns nicht später die Augen reiben müssen, weil wir aus einem bösen Traum aufgewacht sind. Sie ist Gottes Hilfe, Gottes Wort, seine Wahrheiten und Tatsachen in unserem Gehirn und in unser Herz einzuprägen, um ihn zu entdecken, um unsere Hoffnung auf gute Fundamente zu stellen. Und dann kam noch etwas Viertes für mich hinzu. Und zwar, dass die Technik anwendbar und zuverlässig ist. Lernen und alles theoretisch zu verstehen, bringt nichts, wenn man es selber nicht ins Leben anwendet. So ist auch unser Glauben. Unser Glaube steht nur auf festen Beinen, wenn Gottes Wort auch anwendbar und zuverlässig ist. In Hebräer 10, Vers 23 heißt es dazu: Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gottes Zusagen sind absolut zuverlässig. Durch die Anwendung seiner Worte festigen wir unseren Glauben und unsere Hoffnung, weil Jesus lebt. Wenn wir ihm Glauben schenken, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir immer mehr erleben, dass Gott uns gut gewollt ist, dass die Technik funktioniert, dass Gott treu ist und weiterhin das einhalten wird, was er einst versprochen hat. Denn er ist treu. Hoffnung, weil Jesus lebt. Darum geht es. Wir dürfen Hoffnung haben, weil Jesus lebt. So wie Thomas, weil er erlebte, dass Jesus auferstanden ist und auch für ihn gestorben, begraben und auch heute noch lebt. Wir können überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Darum setz deine Hoffnung auf Jesus, weil er lebt. Doch Hoffnung zu haben in dieser Welt ist nicht alles. Es geht auch darum, unsere Hoffnung immer wieder neu auf gute Fundamente zu stellen. Unseren Glauben korrigieren zu lassen, dass unsere Hoffnung ihr Ziel erfüllt. Darum nimm deine Hoffnung. Nimm deinen Glauben, bring sie vor Gott und lass dich von ihm korrigieren. Damit nicht deine eigenen Wünsche, deine eigenen Vorstellungen im Zentrum liegen, sondern Gottes Willen. Und entdecke, wie er dir neue Hoffnung, neue Perspektive, neues Vertrauen darauf geben will, dass Jesus lebt. Denn wir brauchen Gott, der sich als Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung präsentiert. Wir brauchen andere, die uns helfen und zeigen, dass es sich lohnt zu glauben. Wir brauchen die Bibel, um mehr von Gott zu verstehen und im Glauben wachsen zu können. Und wir dürfen sein Zusagen, Glauben und Vertrauen, sie im Leben anwenden, denn er verspricht, treu zu sein. Und das darf uns Hoffnung geben. Wir haben Wahrheiten, die uns nicht zweifeln lassen und wir uns später einmal nicht die Augen reiben müssen, sondern wir dürfen erleben, dass Jesus lebt. Auch wenn wir es nicht immer sehen, dürfen wir wissen, er ist da. Er ist treu und verspricht, immer bei uns zu sein. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du versprichst, treu zu sein. Dass du so sehr treu bist, dass du alles uns schenkst. Herr, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für dich, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass auch wir entdecken dürfen, dass wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung haben, die über alles hinausgeht. Herr, lass uns darauf vertrauen. Lass uns das entdecken, dass du, Jesus, nicht nur tot und gestorben bist, sondern auch heute noch lebst. Dass wir, wie Thomas sagen können, ja, du bist mein Herr und mein Gott. Und Herr, du siehst, wie wir vielleicht da manchmal an diesen Wahrheiten zweifeln, wo unser Glauben manchmal Risse bekommt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dich darin zeigst. Dass du zeigst, dass du wirklich lebst. Dass du unseren Glauben korrigierst und auf neue Fundamente stellst und wir entdecken dürfen, dass du alles bist. Dass du zeigst, dass du lebst und uns begegnen willst. Amen. Ja, wir wollen alles, was uns sonst noch bewegt, in das Gebet einschließen, das Jesus uns gelehrt hat. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und ich darf euch zum Schluss dieses Gottesdienstes noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Und seine Hoffnung gehe mit euch. Amen.